Eine der ganz großen Ankündigungen des Kommens Jesu war dem Propheten Jesaja aufgetragen. Er hat 700 Jahre vor dem Kommen unseres Herrn Jesus gesehen und geschaut, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und auf seiner Schulter ist die Herrschaft. Er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friede Fürst. Auf dass seiner Herrschaft auf dem Thron Davids kein Ende sei. David. Schon 200 Jahre zuvor hatte der Prophet Nathan diesem König David ankündigen können, ach, gar nicht so wichtig, was du für Gott tust, David, sondern Gott wird einen deiner Nachkommen, einer deiner Söhne, erwecken. Und die geballte, komprimierte Gnade Gottes wird auf ihm ruhen, einem deiner Söhne. Kein Wunder, dass dieses Stichwort David immer wieder auftaucht, auch schon in den Geburtsgeschichten der Evangelien im Neuen Testament, der Engel Gabriel, der Maria sagt, in seiner Herrschaft auf dem Thron Davids wird kein Ende sein. Nachher wird den Hirten auf dem Hirtenfeld angekündigt, euch ist der Heiland geboren. Welcher ist? Christus, der Herr in der Stadt Davids. Kein Wunder hat das auch dann unsere Advents- und Weihnachtslieder geprägt, dass immer wieder dieser Name David erwähnt wird. Hosianna, Davids Sohn, haben wir eben gesungen. Oder in dem großen Choral, wie schön leuchtet der Morgenstern, du Sohn Davids aus Jakobs Stamm. Wir denken an das Lied, O König aller Ehren, Herr Jesus, Davids Sohn. Was war denn an diesem David so Besonderes? Seine männliche Gestalt, die jugendliche Schönheit, die den Künstler Michelangelo getrieben hat, seine herrliche Statue, die heute in Florenz noch zu sehen ist, aus dem weißen Marmor herauszuhauen, jugendliche Held. War es die Klugheit Davids, für die viele ein Vorbild war? War es sein Kampfesmut, seine Entschlossenheit? War es die Vergebungsbereitschaft, als er hätte des Gegners Saul töten können? Aber nein, der Herr lässt mich doch nicht an den Gesalbten meine Hand legen. Was war denn so bestechend an dem David? Wir haben ja sehr viele Geschichten in der Bibel. Am liebsten würde ich jetzt einen Mittag lang erzählen, wie der kleine Hirtenbub David dem Koloss Goliath entgegengetreten ist. Du kommst mit mir mit Schwert, Spieß und Schild. Aber ich komme zu dir im Namen des lebendigen Gottes. Und dass er dann diesen Riesen Goliath besiegt im Namen Gottes. Denken wir daran, wie Daniel, als er die Bundeslade nach Jerusalem bringen durfte, in die neue Hauptstadt, mit aller Macht vor der Bundeslade hertanzte vor Begeisterung. Das gäbe so viele Geschichten, die ich jetzt erzählen könnte, aber ich denke an jene ehemalige Religionslehrerin, die puterrot im Gesicht auf mich zugeschossen ist, als vor ein paar Monaten die Davids-Geschichten in der Bibellese dran waren, wie David, als er bei den Philistern war, dann seine Gegner umgebracht hat, dass bloß keine gibt, die erzählen können, was er getrieben hat. Blutdurst! Die Geschichte, wie er auf seinem Palast, sein Heer war in Rabba Ammon, aber er war in der Etappe und hat sich's gut tun lassen und als abends seine Augen spazieren gehen lassen und Erfolg war. Ein gehässiger, gemeiner Diebstahl. Er hat seinem Uriah, dem mittüchtigen Hauptmann, die Frau gestohlen, in die Ehe eingebrochen, wollte die Sache vertuschen. Blutschuld. Kein Wunder, hat jene ehemalige Religionslehrerin gesagt, also ich war froh, dass heute Morgen meine Enkelin nicht bei uns bei der Andacht dabei war. Was hätte die gesagt, wenn ich so eine Geschichte vorlesen muss? Warum stehen überhaupt solche Geschichten in der Bibel mit Ehebruch und Diebstahl und Blutschuld? Ich war in der Bibelschule, hat sie gesagt, und habe gelernt, dass jedes Wort in der Bibel Gottes Wort ist. Sie war so empört, dass ich am liebsten gleich entgegnet hätte, ich brauche es auch manchmal schnell auf. Gell? Ich sage, ein typisches falsches Verständnis vom Wort Gottes, als ob Wort Gottes heißt, geh hin und tue desgleichen. Das hat uns die geistige Strömung der Aufklärung eingebracht, dass nur das Gottes Wort ist, was man selber tun kann. Nein, Gottes Wort ist auch, was uns das Gewissen weckt, wie umgarnt wir sein können, wie wir im Selbstbetrug stecken können. Das Wort Gottes, das uns wach macht, auch wenn von Gott erwählte Leute tief fallen können, dass wir nicht sicher werden, dass wir wissen, der Feind versucht mich immer da und will mich dir entführen. Und Paulus schreibt, alle Schrift von Gott durchhaucht, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre. Dass wir als Lehrlinge aufwachen, Mensch, ich bin noch nicht am Ziel. Wenn das einem David passieren konnte, was kann mir erst noch passieren? Also das hätte ich am liebsten dieser lieben Dame, der ehemaligen Religionslehrerin, geantwortet. Aber dann habe ich zweimal tief geschluckt und habe mir überlegt, was hätte denn der Franz Schwenkel von Hülden geantwortet? Ein Landwirt, Kirchenpfleger, Stundenhälter. Das ist einer meiner theologischen Lehrer. Der hätte sicher gesagt, ach, liebe Schwester, jetzt verstehen wir erst, was das bedeutet, wenn der David gebetet hat in dem Psalm, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Das ist nicht bloß diese schlüpfrige Geschichte gemeint mit der Bathseba, sondern auch dieser Kampfesmut, als er die Feinde abgeschlachtet hat. Ja, gedenk nicht an das, was bei mir aufwacht. Wir können erst, wenn wir diese Geschichten hören, viele der Psalmen verstehen, Herr, nach dir verlangt mich, nach deiner Gnade. So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten, die erschrocken sind über ihre Sünden. Das habe ich dieser Schwester gesagt. Und da hat sie gesagt, aha, jetzt begreife ich es. Ja, was ist das Besondere an David, den wir jetzt auch immer wieder, dessen Namen wir singen in manchen Adventsliedern, dessen Name auftaucht in den Weihnachtsgeschichten. Es ist gut, dass der Herr Jesus selber für uns die David Geschichten sortiert hat. Mir ist das erst in den letzten Monaten aufgegangen. Ich kann bloß diesen Begriff verwenden. Sortieren. Er hat ein paar Dinge vorne hingelegt, die sind wichtig. Andere ist weniger wichtig. Interessant, dass du das so kennst, aber das Wichtige sage ich euch. Es sind vier Dinge. Erste ist, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Psalm 103. Krönt mit Gnade. Der Jesus hat uns die Geschichte erzählt, wie zwei Männer hinaufgingen in den Tempel, ein vorbildlicher Pharisäer, dessen Leben untadelig war, neben ihm ein kleiner Ganove, der viele reingelegt hatte, der vielen anderen das Leben zerstört hatte, der sich selbst bereichert hatte, dieser römische Zolleinnehmer. Und als Jesus diese Geschichte geprägt hat vom Pharisäer und vom Zöllner, da lässt er diesen Zöllner beten, ist schon mal aufgehört, mit Worten des David. Gott sei mir gnädig, Psalm 151, Gott sei mir gnädig, mir Sünder. Das ist wie wenn der Herr Jesus damals hätte sagen wollen, Leute, am David ist überhaupt nichts von seinen Heldengeschichten und von seinem Königtum und seiner Barmherzigkeit so wichtig, wie dies eine, dass er um Gnade gebettelt hat, dass er Gnade ersehnt hat. Es war eine Gnade, die nicht bloß so ist, Gott ist mir gütig, er hat mich lieb, er hilft mir, er führt mich, sondern er tilgt alle meine Missetaten. Der Märtyrer Stephanus, Apostelgeschichte 7, ist berichtet, fasst die ganze Davidsgeschichte zusammen, bloß in einen Satz, David fand Gnade. Liebe Brüder und Schwestern, wenn das über unserem Leben steht, ich fand Gnade, dann ist das Entscheidende passiert. Denn Macken und Fehler und Versäumnisse gibt es doch bei uns allen. Gibt doch wohl gar keinen Tag, an dem Gott nicht tief traurig über mich sein muss. Finde Gnade. Erkröne dein Leben mit Gnade. Es ist wie wenn der Herr Jesus sagen wollte, Leute, an dem David gar nichts anderes so wichtig wie dies. Er fand Gnade bei Gott. Der Apostel Paulus hat sich das von Jesus sagen lassen. Es ist überhaupt so, dass der Apostel Paulus immer das noch vertieft, eindeutig gemacht hat, was man bei Jesus lernen kann. Er wollte nichts Eigenes bringen, Theologie des Paulus, sondern das, was er bei Jesus gelernt hat, den Leuten eindringlich machen. Da heißt in Römer 4 beim Apostel Paulus, wie auch David spricht wohl dem, dem die Sünde vergeben ist, in des Geist kein falsch ist, dem Gott nicht die Sünde zurechnet, sondern zurechnet die Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Ein schwieriger Satz. Aber der Paulus hat begriffen, dass Jesus das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner ja beschlossen hat, mit dem Abschluss, ich sage euch, dieser Zöllner ging hinab, gerechtfertigt, gerecht gemacht, nicht der Pharisäer. Entscheidend ist, was Gott an uns Erlösungsbedürftigen macht, dass er uns, die wir tief im Manko sind, tief in den roten Zahlen vor Gott, seine Gerechtigkeit transferiert, überweist, auf unser Konto gutschreibt. Das ist Gnade. Nicht, dass Gott fünfe gerade sein lässt, dass er durch die Finger schaut. Auch nicht, wie manchmal in der Christenheit angenommen wird, dass wir so Schritt um Schritt, peu à peu, doch ein bisschen besser werden, langsam dem Ziel entgegenkommen, dass Gott sagen kann, okay, befriedigend, reich, lass dich in den Himmel hineinschlupfen. Sondern so, dass er mir die Gerechtigkeit des Herrn Jesus, der ein volles Konto, ein übervolles Konto an Gerechtigkeit hat, mir transferiert, das über meinem Leben eins steht, sehr gut, tadellos, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, nicht ein bisschen drüber träufelt, dass ab und zu ein paar Tröpfchen Gnade in mein Leben kommen, sondern dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Das hat uns Jesus wichtig gemacht, damals, als er im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, dem Zöllner diese Worte des David in den Mund gelegt hat, Gott sei mir gnädig. Sie finden Psalm 51. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen Gewissengeist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Als Erste, was Jesus uns wichtig gemacht hat, wenn er an David denkt, denkt er an Gnade. Zweite, was Jesus uns wichtig gemacht hat, bei dem David, dass David uns klar gemacht hat, was da in Bethlehem geboren ist, ist doch nicht bloß ein liebenswerter Säugling. Es gibt so manche Weihnachtsstimmung. Manchmal Sorge in unseren, manchen unserer Kindergärten wird bloß noch gesagt, ach, das liebe Kindlein, das da geboren ist. Natürlich freuen wir uns, wenn wir in das Bettlein eines Säuglings hineinschauen. Aber das ist doch nicht das Weihnachtswunder, dass da ein lieblicher Säugling ist. Und Johann Sebastian Bach hat ja diese Strophe aufgenommen im Weihnachtsoratorium, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, ja selbst den Satan zwingen. Der da geboren ist, ist der starke Held, den Gott in unsere Welt gesetzt hat. Das wäre doch verloren, wenn Jesus nicht als starker Held in unsere Welt gekommen wäre. Wenn der mich nicht festhält, ich mit meinem Eigensinn, der immer meinen eigenen Weg zu wissen, wenn der mich nicht bewahrt vor allen Anfeindungen und Versuchungen, starke. Das war das, was der David ganz klar gemacht hat, und Jesus hat seinen Zeitgenossen und uns bis heute die Nase drauf gestoßen. Ich muss Ihnen gerade die Geschichte erzählen, die Matthäus 22 berichtet ist. Da war der Herr Jesus von seinen kritischen Zeitgenossen immer wieder befragt worden. Sie wollten ihn aufs Glatteis führen. Soll man dem Kaiser Steuern zahlen oder als rechter Israelit sich verweigern? Wollen doch nicht die Römer unterstützen? Lass jucken, Kumpel, komm. Was du auch sagst, ist falsch, gell? Und dann kamen die Sadduzäer und haben gesagt, kann doch die Bibel nicht ernst nehmen, die spricht manchmal von Auferstehung, aber das darf man nicht so ernst nehmen. Du glaubst auch nicht an die Auferstehung. Wie soll das technisch möglich sein, wenn man tot ist, gell? Und dann kam der Dritte und hat gesagt, Jesus, im Gesetz sind ja 600 Ungrad Gebote. Was ist das Wichtigste? Wollt ihr aufs Glatteis führen? Wenn Jesus gesagt hat, das Wichtigste ist Sabbatgebot, hätte er gesagt, das andere scheint es nicht so wichtig. Ein Kapitel, das berichtet wird, wie man Jesus aufs Glatteis führen wollte. Und Jesus hat geantwortet, souverän, in göttlicher Weisheit, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt Gott, was Gott ist. Ihr irret, ihr wisst nicht die Schrift und die Kraft Gottes. Gott ist kein Totenwerfer. Ihm leben sie alle. Du wirst Gott lieben, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Großartig. So dass Antworten waren, dass das Gewissen geweckt wurde. Und Gott ganz neu im Bewusstsein da war. Aber dann hat Jesus gesagt, Moment mal, ihr dürft nicht weggehen, Ich hätte dich auch noch mal gern gefragt. Aha, ja, was denn? Ich will euch fragen, was meint ihr, wenn der Christus kommt, der Messias, der Gesalbte? Wissen Nachkomme, wissen Sohn ist er. Ja, klar, das ist der Sohn Davids, Nachkomme Davids, das ist ja verheißen. Ja, sagt Jesus, aber ist euch einer nie aufgefallen, dass wenn der David im Psalm 110 von diesem kommenden Christus spricht, den Gott zu seiner Rechten setzt, zum Mitregenten macht, dass dann David nicht sagt, der Herr Gott sprach zu meinem Sohn, setz dich zum Und David sagt, Gott der Herr sprach zu meinem Herrn. Ihr sagt, der Christus, der kommt, ist der Sohn. Der Leute, das ist doch der Herr. Jesus hat seinen Zeitgenossen wie uns heute, uns scheint es ein bisschen kompliziert zu sein, die Geschichte, nicht? Bewusst machen wollen, das ist nicht das schwache Knäbelein, das ist nicht bloß ein Vorbild der Nazarener, Bergprediger, der ganz Wichtige sagt, das ist der Herr. Selbst der König David sagt, mein Herr. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Wir können sagen, warum erzählt er uns diese Geschichte? Welchen Nährwert hat denn die? Ach, wenn der Herr Jesus auf Dinge bei David hinweist, dann hat es immer Nährwert. Das Erste, was ich sagen wollte, dass unser Verlangen nach der Gnade wachsen muss. In uns steckt das Verlangen, möglichst lang gesund zu bleiben, möglichst alt zu werden und möglichst gesund zu sterben. Ganz komisches Verlangen. Und in uns soll das Verlangen wachsen, ob ich alt weg muss oder jung, möchte eingebettet sein in deine Gnade, Vergangene und Gegenwärtig. Nährwert. Und beim Zweiten, wenn David diesen seinen Nachkommen, den Gott zugesagt, verheißen hat, den Herrn nennt, dann ist für uns wichtig eine ganz neue Hochachtung für Jesus. Dass dieser Herr aller Herren, der König aller Könige, für mich Zeit hat. Ich bin immer schon froh, wenn ich zum Arzt, zum Onkel Doktor muss und im Wartezimmer warte, wenn es endlich heißt, bitte, Sie sind dran. Sie dürfen jederzeit haben Sie Audienz beim König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Dem dürfen Sie Ihre Wünsche sagen, aber wissen, auch wenn er sie nicht so erfüllt, wie Sie denken, er weiß besser. Er hat die Übersicht über alles. Ich habe ihm gesagt, wie ich denke und dass ich ihn brauche. Und jetzt gilt, er wird's wohl machen. Rechnen Sie ganz neu damit, dass dieser Jesus, der Heiland, auch der Allmächtige, die Welt und ihre Kräfte umfassende Herr ist. Was ist das Besondere an David? Also das war bei David ein Grundanliegen, heißt in einem der Psalmen, nach dir, Herr, verlangt mich. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Wenn der Jesus sagen will, das müsst ihr mitnehmen vom David. Das Zweite, was ihr mitnehmen müsst, er hat mich Herrn geheißen. Denkt doch mal drüber nach, was das bedeutet, was Psalm 110 steht. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Dass diese schwache Knäbelein zu unserer Trost und Freude sein, ja selbst den Satan zwingen. Gott hat diesen Jesus zum Herrn und Christus gemacht. Aber dann habe ich gesagt, komm Punkt 3. Wir wissen, dass der auferstandene Herr Jesus seinen Jüngern kam, als die geängstigt waren bei verschlossenen Türen, verrammelten Fenstern, hoffentlich kommen die Feinde, plötzlich ist Jesus da. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Aber Jesus musste ihnen klar machen, denn offenbar haben sie gesagt, Herr Jesus, warum waren das nötig, diese Panne, alles ist ja peinlich. Warum hat denn Gott nicht eingegriffen, bevor du da gekreuzigt wurdest? Warum hat er dich nicht vom Kreuz geholt? Hat ihnen doch noch in den Ohren geklungen, dass die Gegner Jesu gesagt haben, ist doch Gottes Sohn, so steige er vom... Herr Jesus, warum bist du nicht vom Kreuz gestiegen? Da hat Jesus gesagt, es muss doch alles erfüllt werden. Hat es nicht gelesen? Das ist das, was ich euch immer wieder sagte. Es muss alles erfüllt werden, was geschrieben steht im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psalmen. Dass Christus leiden musste und am dritten Tag auferstehen und dass in seinem Namen gepredigt werden muss, Vergebung der Sünden, Buße und Vergebung der Sünden. Leute, guckt doch in die Psalmen hinein, guckt ins Gesetz des Mose hinein, schaut auf die Propheten, da ist das doch schon längst vorausgesagt. Das haben sich diese Jünger sagen lassen, wenn sie Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4, Apostelgeschichte 7, Apostelgeschichte 13 lesen. Kommt immer wieder das, wie Gott schon vorausgesagt hat, und dann taucht immer wieder David auf. Du wirst, Psalm 16, da ist doch schon gesagt, du wirst nicht zulassen, lieber Gott, dass dein Heiliger verwest, Mensch, das ist uns ja vorausgesagt. Du wirst nicht zulassen, dass der Heilige Gottes verwest. Und dann wird immer dazu gesagt, weil David im Heiligen Geist geschaut hat, was geschehen soll. In 2. Samuel 23, lese ihn bei Davids letzten Worten, heißt es, der Geist des Herrn hat durch mich geredet, sein Wort ist auf meiner Zunge. War das Besondere an David, dass der Geist Gottes zu ihm geredet hat, dass er manches im Heiligen Geist geschaut hat, wie wenn ein Vorhang auf die Seite gezogen worden wäre. Und dann hat er gesprochen, Herr, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger verwest, im Grab bleibt. In der Pfingstpredigt des Petrus, Apostelgeschichte 2, berichtet, sagt der Petrus noch vor den Tausenden im Tempelplatz für Josef, da hat David doch nicht sich selber gemeint, denn sein Grab ist bei uns, der ist verwest. Aber er hat von Jesus gesprochen. Das ist eingetroffen, was er David angekündigt. Als der Paulus in Antiochien, Pisidien, in der Synagoge seine Predigt gehalten hat, hat er gesagt, Gott hat erfüllt die Verheißung, die zu unseren Vätern geschehen ist, dass dieser Jesus nicht im Grab bleiben wird, und Gott hat diesen Jesus auferweckt. Das ist das Besondere an David, nicht seine Herrscherkunst, nicht seine souveräne Güte, die er auch Feinde erfahren ließ, nicht sein strategisches Können, nicht sein staatsmännisches Wissen, dass er das unterschiedliche Nordreich und Südreich zusammengehalten hat, nicht seine Begabung, dass er gewusst hat, es braucht auch das neue Reich, eine neue Hauptstadt, Jerusalem soll das sein, das soll der Tempel sein. An David ist bloß wichtig, dass er sich nach der Gnade Gottes gesehnt hat, dass er prophetisch erkannt hat, der Kommende aus meiner Nachkommenschaft ist nicht bloß mein Sohn, sondern Herr. Wenn überhaupt einer Herr ist, souverän, Könner, allmächtig, dann er. Und er wird zwar durch den Tod durchgehen, aber wird durch die Auferstehung von Gott beglaubigt sein. Gott kann auf uns alle verzichten. In ein paar Jahren sind nicht mehr viel von uns da. Und mir ist immer wieder erschreckend, ich stand an vielen Gräbern als Pfarrer, wenn dann die Vereinskameraden sagen oder die Angehörigen, wir werden dich nie vergessen. Und wenn sie nach 8 Jahren an dem Grab vorbeigehen, das verunkrautet ist und kein Blümlein mehr drauf und nicht gepflegt, wir werden dich nie vergessen. Ah, von wegen, gell? Geht sehr schnell. Dass Gott einen Mensch geboren, den Sohn der Maria, so herausgehoben hat unter uns todverfallenen Leuten, dass er gesagt hat, auf den kann ich nicht verzichten. Und den braucht ihr auch und ich auch. Durch die Auferstehung ist uns Jesus so wichtig gemacht, dass eigentlich jeder Mensch, der dem Tod entgegengehen muss, begreifen müsste, wie wichtig Jesus ist. Nebenbei Nährwert. Wir können an dieser Stelle etwas begreifen von biblischer Logik. Wir sind ja umgeben von vielen Leuten, die so meinen, sie hätten überlegenes Wissen. Was in der Bibel steht, das ist doch unglaubwürdig, das ist doch Märchen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht logisch. Ja, weil sonst in unserer Welt das nicht gibt, dass ein Toter wieder lebendig gemacht wird. Das gibt es in unserer Welt nicht, dass durch 7 und 9 Jahrhunderte hindurch eine Ankündigung gemacht wird, die eintrifft. Bei uns stimmt ja nicht einmal der Wetterbericht, wenn es heißt, morgen regnet, neues Morgen Sonnenschein, gell? Also, wir sind es in unserer Welt nicht gewohnt, dass Vorhersagen 100%ig eintreffen. Aber da in der Bibel besteht die Logik darin, was Gott verheißen hat, das lässt er auch eintreffen. Im nächsten Jahr wird Jahreslosung sein, dass unser Erlöser, der lebendige Gott, spricht: Siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Merkt ihr es nicht? Da werden viele die Jahreslosung so auslegen. Müssen wir gespannt sein, was Gott morgen und übermorgen tut. Nein, das hat sich durch den Propheten Jesaja gesagt worden, 700 Jahre bevor Jesus kam. Du, es kommt Neues. Und jetzt sagt der Paulus 700 Jahre später, ist jemand in Christus, dann ist er ein neuer Mensch, neue Kreatur. Alles neu geworden. Das Neue ist, dass sie mit ihrer Schwachheit in Jesus geborgen sein können, von ihm umfangen, von seiner Gerechtigkeit umhüllt. Das hat Gott angekündigt, das ist gekommen. 2. Korinther 1 heißt, auf alle Gottesverheißungen ist in Jesus das Ja. Nicht das ist stimmig, was in unseren Kopf hineinpasst, sondern stimmig, verlässlich ist bei Gott, was angekündigt ist und was er auch erfüllt hat. Liebe Brüder und Schwestern, er hat uns angekündigt, dass er seinen guten, heiligen Geist denen geben will, die sich danach sehnen. Ein Wort des Herrn Jesus. Dass er den Heiligen Geist denen geben will, die ihn bitten. Da braucht es nicht dorthin gehen, wo alles zu schwirren scheint. Herr Jesus, ich habe Sympathie für dich, mich überzeugt dein Wort, aber ich bin noch nicht durch und durch ergriffen. Erfüll mich mit deinem Geist. Die Verheißung, die erfüllt wird. Und oft kranken wir Christen dran, dass wir so arg erfüllt gar nicht haben wollen. Sehnen sich danach. Nimm deinen Heiligen Geist, ich hol mir das Wort des Davids. Also das Dritte ist, David ein Herold der Auferstehung. Das hat uns Jesus wichtig gemacht, als er seinen Jüngern gesagt hat, lest doch nach in den Psalmen. Auferstehen wird am dritten Tag. Und das vierte, was uns Jesus wichtig gemacht hat und an David festgemacht hat, das Wort von der Wohnung Gottes. Hat Jesus gesagt, wer mich lieben wird, wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Das Stichwort Wohnung, das ist bei dem David ganz wichtig gewesen. Psalm 132. Ich fand keine Ruhe auf meinem Lager, bis ich für den Herrn eine Wohnung, für den Starken Israels, eine Wohnung in Israel finden könnte. Er hat in seinen Gedanken, in schlaflosen Nächten sich überlegt, wo könnte denn der Landeplatz für Gott sein, wo man es festmachen kann, dass Gott mit uns ist. Und dann ist er bereit, Gott einen Tempel in Jerusalem zu bauen. Und Gott sagt, Moment mal, nein, nein, du hast zu viel unschuldiges Blut vergossen. Du nicht, vielleicht dein Sohn. Und David gesagt, dann möchte ich wenigstens für meinen Sohn schon vorarbeiten und wenigstens einen Bauplatz finden, dass der gleich anfangen kann mit Bauen. Und ich muss mal nachlesen, im 2. Chronikbuch, das war auch eine merkwürdige Geschichte. Es war wie wenn Gott da unten auf die Bremse getreten wäre und sagt, Moment mal, David, das ist doch nicht dein Wunsch, dass eine Wohnstadt für Gott in Israel ist. Du suchst nach einer Wohnung, das ist immer das Stichwort, Psalm 132, eine Wohnung für den heiligen Israel. Und ich will doch bei euch wohnen. Dreht doch die Sache nicht um. Verstehen Sie, manchmal denken wir, wenn in unseren Häusern manchmal auch gespannte Atmosphäre ist, oh Herr Jesus, komm doch mal, sei bei uns. Es wäre so schön, wenn du kommen würdest mit deinem Geist, wenn wir in Nöten sind, Krankheit, nicht mehr hinaussehen, finanziell. Ach Herr, erbarm dich doch, komm doch zu uns, bleib nicht ferne. Und die Bibel, und besonders beim David und Davids Geschichte, ist, dass Gott uns klar macht, doch andersherum. Du blockst dich doch dort, du hast doch gar keine Zeit für mich. Hast, ja gut, jetzt gerade in der Not hast du Verlangen nach mir, aber sonst bist du froh, wenn ich ein Stückchen weit weg bin. Aber ich will bei euch wohnen. Ein Ton, der durch die Bibel quer durchgeht, bis hin zur letzten Seite der Bibel. Und Gott will, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Johannes 1. Die Herrlichkeit Gottes, die Gnade Gottes unter uns zeltete, unter uns wohnte. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und wir haben genommen von der Fülle Gnade um Gnade. Großes Stichwort bei David, die Wohnung Gottes, wie ist das? Ersehne ich eine Wohnung für Gott, zu der ich dann gehen kann, nach Jerusalem, um Gott zu begegnen, ins Heiligtum zu gehen? Ach, sagt Jesus, nein, der Vater und ich werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Dieses, dass ich durch und durch, außen und innen, geprägt werde durch den lebendigen Gott, hineingenommen in seine heilige Gegenwart. Das ist von David wichtig gemacht. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist, fülle mich früher mit deiner Gnade. Heute Morgen in unserem Gottesdienst in Korntal hat Pfarrer Schumann
in seiner Predigt gesagt, wir fragen leicht, wo ist denn Gott? Und selbst wenn ich könnte und sage, hier ist Gott, und er für einen Augenblick erscheinen würde, würde ich sagen, das war ein Trick, irgendwelchen Trick hat er es hingekriegt. Nein, hat er gesagt, wir haben angerufen im Namen Gottes des Vaters und er ist jetzt hier. Liebe Schwestern und Brüder, auch wenn wir im Namen des Herrn Jesus versammelt sind, hier in Eidlingen, er ist uns unaussprechlich nah. Wenn manche Leute nach Sylt gehen, weil sie Asthma haben, sagen, 4 Wochen in der Luft, geht mir es wieder ein bisschen besser. Nach jedem Gottesdienst geht es ihnen anders. Nicht nur subjektiv, objektiv, eingehüllt in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Weil er bei uns Wohnung nehmen will. Ach, der David hat gesagt, ich sehne mich und guck, wo ich Bauplatz finde, Wohnplatz für Gott. Jesus sagt, ich nehme das Stichwort auf. Das ist ein gutes Stichwort von der Wohnung. Aber David, du brauchst ihn nicht bauen, was Salomo baut, ist auch nicht wichtig. Der Stephanus hat gesagt, lesen Sie Apostelgeschichte 7, Paulus hat es in Athen nochmal aufgenommen, Gott wohnt doch nicht in Tempeln von Menschenhänden gemacht. Er braucht auch nicht Menschen, sondern er will zu uns kommen. Und für wahr, er ist jedem von uns unaussprechlich nahe. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie diesen Anstoß, den der Herr Jesus an David festgemacht hat, mitnehmen. Und auch von dieser Stunde weggehen in einer Würde, dass deine Gegenwart mich wie die Luft erfüllt. Dass mein ganzes Tun mit Herz, mit Sinn und Mund dich preise inniglich, mein Gott, zu aller Stunde. Im Namen des lebendigen Gottes. Amen. Ich darf mit Ihnen betend sprechen. O du ewiger, gewaltiger, unerforschlicher, erbarmender Gott, dass wir in deinen Augen so viel wert sind, dass du bei uns wohnen willst, uns durchdringen willst, dass deine Gnade all die Fehler, die Pannen, das Unentschuldbare unseres Lebens bedecken und für all die Schuld aufkommen will, dass du deinen Sohn zum Herrn gemacht hast, zum guten Hirten, zum erbarmenden Führer unseres Lebens, zu dem, der bis hin ins letzte Gericht für uns eintreten will. Herr, wir danken dir für die Fülle deiner Gnade. Gib, dass wir uns nicht dagegen wehren, dass uns anderes wichtiger wird als dies, dass du uns krönest, mit Gnade und Barmherzigkeit, dass du alle unsere Sünde vergibst. Lob sei dir. Amen.